wir möchten investieren, wir möchten vorangehen. Wir können Einschränkungen auch dementsprechend aushalten, aber sie müssen halt die Wirtschaftlichkeit dürfen sie ja nicht gefährden. Wir müssen den Grünstromspeicher massiv in den Markt bringen. Also das ist das einzige Allheilmittel, das jetzt wirklich hilft.
In Teil 1 unserer Serie BESS zwischen Markt und Netz haben wir darüber gesprochen, warum Batteriespeicher nicht automatisch netzdienlich sind. Denn wenn Speicher nicht nur gebaut, sondern sinnvoll in das Energiesystem integriert werden sollen, geht es um Regeln, um Anschlusslogiken, um Wirtschaftlichkeit und um die Frage, wer darf wann speichern und unter welchen Bedingungen. Willkommen zu Teil 2 unserer Serie BESS zwischen Markt und Netz, hier bei Nöding und Voges, Wattenlaw. Dirk und ich sprechen weiter mit Christoph Strasser und Dr. Andreas Kiesling über Grünstromspeicher, flexible Anschlussmodelle, Redispatch und das sogenannte Gartenzaunprinzip. Also um die Frage, ob künftig stärker am Netzverknüpfungspunkt gedacht und geregelt werden muss, statt jede Anlage isoliert zu betrachten. Denn eines wird in dieser Serie sehr klar. Die Energiewende entscheidet sich nicht mehr nur daran, wie viel PV, Wind oder Speicher zugebaut werden. Sie entscheidet sich mehr daran, ob Erzeugung, Verbrauch, Speicher und Netz als gemeinsames System funktionieren. Und hier steigen wir direkt wieder ein. Viel Spaß beim Zuhören. Konkretisierungsfrage dazu. Wenn du jetzt sprichst von der Priorisierung, beziehungsweise ist jetzt das Rechenzentrum höherwertiger im Strombezug oder ist das eine kritische Infrastruktur, die höherwertig ist im Bezug? Ich sag mal, ein Rechenzentrum zum Beispiel kann ich ja ganz einfach rechnen. Ich weiß, okay, so und so viele Einheiten laufen da. Das ist die Kühlung an dem Tag und dann weiß ich, wie viel Strom das zieht. Das ist also aus meiner Sicht ziemlich gut zu prognostizieren. Vielleicht nicht auf die Kilowattstunde genau, aber plus minus die Megawattstunde sollte das, denke ich mal, möglich sein. Jetzt ist ja der Speicher eigentlich dafür prädestiniert, dass er genau dann anfängt, Energie aus dem Netz rauszuziehen, wenn zu viel da ist.
Ja, ich würde da gleich mal einhaken. Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Grundsätzlich, der Netzdienliche ist eigentlich zur Vermeidung des Netzausbaus und muss auch über die Netzbetreiber ausgeschrieben werden. Also das ist jetzt nicht so Brot-und-Butter-Geschäft, würde ich jetzt mal sagen. Aber der Netzneutrale oder von marktorientiert zu netzneutral sollte ja die Entwicklung sein. Und wir haben im Unternehmen ein bisschen andere These. Also zurückkommen zum Rechenzentrum auch. Es muss sowohl als auch gehen in Zukunft. Also es darf nicht sozusagen eigentlich beides sich irgendwo in der Konkurrenzsituation befinden. Wir haben im Rechenzentrum normalerweise eine Grundlast, 24/7, 365 Tage im Jahr, die ich auch brauchen kann. Aber Rechenzentren werden auch nur da errichtet, wo grundsätzlich Energie günstig ist. Das ist das A und O. Energie muss günstig sein. Und wir sehen halt im Moment, dass diese marktorientierten Speicher in Anführungszeichen natürlich netzbelastend sind. Das ist unbestritten. Und dass das nicht wirklich optimal ist, ist auch unbestritten. Das wird sich aber, und da spanne ich jetzt mal den Bogen zum Redispatch, zum Grünstromspeicher. Es muss mit einem Grünstromspeicher, mit einer Grünstromspeicherintegration das Thema Redispatch natürlich aktiv angegangen werden. Speicher-Rollout erfolgt dann privatwirtschaftlich. Das sind ja privatwirtschaftliche Investitionen. Durch das wird der Speicherzubau natürlich massiv zunehmen, mehr Liquidität in die Netze bringen. Die Speicher werden günstiger und dann können natürlich marktorientierte, flexiblere Speicher im Standalone-Bereich mit wesentlich mehr Einschränkungen auch gefahren werden und noch mehr Liquidität in die Netze bereitstellen. Aber um dahin zu kommen, muss ich natürlich auch irgendwann den Zubau ankurbeln und die Investitionen ankurbeln. Und da liegt der Hase ein bisschen im Pfeffer im Moment, würde ich jetzt mal sagen, dass wir eigentlich eine andere Geschwindigkeit bräuchten. Aber wie der Andreas ja auch passenderweise gesagt hat, natürlich das ganze System auf das wirklich nicht vorbereitet war, aber wir haben halt auch nicht mehr so viel Zeit.
Um auf deinen Punkt der Geschwindigkeit den aufzugreifen und das, Andreas, was du vorher gerade gesagt hast, nämlich bei dem Thema Abstimmung bei eurer marktdienlichen Speicher, netzdienlichen Speicher, Abstimmung mit Bundesnetzagentur etc. pp. Vielleicht nicht nur für mich, sondern auch für unsere Hörer. Warum gibt es hier kein White Paper, wo ich sagen kann, das mache ich Copy and Paste? Also, ich verstehe es nicht, ich bin nämlich nicht Techniker. Ich denke, wenn ich einmal eine Regulatorik gefunden habe, einen Weg, wie ich einen netzdienlichen Speicher betreibe, von der technischen Seite her, warum ist das nicht Copy and Paste möglich, wenn dieser Weg, dieses Regularienwerk einmal festgelegt worden ist? Auf dem BESS-Forum in Frankfurt habe ich mit einem Herrn zusammengestanden, der hat gesagt, ein Batteriespeicher braucht eine klare Verkehrsregelung. Und wenn ich so ein White Paper habe mit einer klaren Verkehrsregelung, wie ein netzdienlicher Speicher zu fahren ist, verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin nicht Techniker. Warum ich diese Regelung nicht copy and paste für eine x-beliebige Anzahl, zumindest auf der gleichen Netzebene, für Speicher, netzdienliche Speicher verwenden kann.
Vielleicht würde ich mal noch schnell aus Entwicklersicht antworten. Ist eine spannende Frage, Dirk. Grundsätzlich, das Problem ist, dass natürlich diese FCAs, also wirklich diese flexiblen Anschlussverträge, die sind noch nicht wirklich weit entwickelt. Bin ich jetzt auch ganz transparent, wissen wir auch. In anderen Ländern geht's besser. Kann man natürlich auch lernen vom europäischen Ausland. Im Grunde genommen sehen wir halt einfach die Einschränkungen, die erfolgt, diese Fahrweise, diese Verkehrsregelung, führt halt zu Einschränkungen, die diese Investitionen eigentlich abwürgen. Und im Grunde genommen, da liegt eigentlich so ein bisschen das Problem, dass eigentlich wir möchten investieren, wir möchten vorangehen, wir können Einschränkungen auch dementsprechend aushalten, aber sie müssen halt die Wirtschaftlichkeit dürfen sie ja nicht gefährden. Und da glaube ich, ist es so dieses Henne-Ei-Prinzip im Moment, wo sie alle ein bisschen rantasten, ehrlicherweise. Und es ist dementsprechend auch ein CapEx-Thema. Also muss man auch ganz offen sagen, wenn die Speicher natürlich im Rollout wie in Asien günstiger werden, dann kann der Netzbetreiber mehr Fahrweisen vorgeben, mehr Einschränkungen, aber wir gewinnen natürlich an Geschwindigkeit.
Also wenn wir vielleicht von diesen mal für mich mal sortieren, ne? Also das eine ist nochmal das Thema, also wo du gefragt hast, netzdienlicher Speicher, ne? Also netzdienlicher Speicher ist für uns das Modell, was wir da in der Nähe von Calm gemeinsam machen, wo wir sagen, ein Netzbetreiber schreibt aus, sagt dem Speicher, so und so musst du fahren zu gewissen Zeiten, weil du dann unseren Netzausbau vermeidest und für diese Leistung, die ihr erbringt, bezahlen wir ein Dienstleistungsentgelt, das wir ausgeschrieben haben, ne, und ihr habt dann gewonnen und dann so. Finde ich ein super Modell. Ich glaube, weiß nicht, technisch kann man das wahrscheinlich Copy und Paste machen. Weiß ich nicht. Aber zumindest, also ist es eher fast sogar ein regulatorisches Problem, ne? Weil also die Kollegen in Bonn ist absolut konstruktiv, ne? Nur sehen die natürlich ihren regulatorischen Rahmen und der kommt aus Europa, wo drin steht, Netzbetreiber dürfen keine Speicher betreiben, sondern nur in Ausschreibung und nur dann, wenn er wirklich gesichert ist, dass es nicht teurer ist wie der Netzausbau und so weiter und so fort. Also wir haben da auch, glaube ich, noch ein Regelwerk, das sehr starr ist irgendwie und vielleicht noch nicht auf die neue Zeit wirklich passt. Also das ist vielleicht zum netzdienlichen Speicher. Ne? Ich glaube, was du zu Recht sagst ist, und das finde ich interessant, dass du das so in so einer Stufenfolge, so habe ich es verstanden, verstehst, dass wir jetzt nochmal Grünstromspeicher installieren, um auch die Kostendegression zu kriegen, dass man dann in einer zweiten Stufe, sage ich jetzt nächstes Mal, auch Standalone-Speicher besser betreiben kann, weil sie wirtschaftlicher sind, günstiger sind. Und dann, das finde ich total spannenden Ansatz. Auf jeden Fall würde ich sagen, auch aus unserer Sicht, Grünstromspeicher, also Anlagen, also Speicher und PV-Anlage, sage ich jetzt mal ganz platt, das ist auf jeden Fall der Weg, wie wir schnell Speicher ins Netz bringen können. Also plus, wir haben jetzt, wir haben einige Zeit gebraucht, ne? Aber wir haben jetzt mittlerweile 70 Grünstromspeicher genehmigt sozusagen, ne? also die Netzeinspeisung erteilt und es werden täglich mehr. Ne? Im kleinen Bereich haben wir es sowieso, ich glaube bei Bayernwerk sind 200.000 Heimspeicher installiert. Ne? Also da beginnt, glaube ich, jetzt die Phase nach oben zu ticken und das dritte sind dann diese netzneutralen Speicher. Netzbelastende wollen wir natürlich überhaupt keine mehr, ne? aber die netzneutralen Speicher. Und ich glaube, da haben wir wahrscheinlich jetzt tatsächlich das größte Thema, weil wir da halt auch, wie ich gesagt habe, die technischen Systemweiterentwicklungen brauchen, um die wirklich dynamisch in unser Netz zu integrieren. Ne? Und das ist halt nicht ganz trivial, weil es sind große Systeme, die wir da
nochmal eine Verständnisfrage von meiner Seite aus. Du hast vorhin gesagt, netzneutraler Speicher ist ein Speicher, den das Netz nicht sieht. Was habe ich als Nicht-Techniker darunter zu verstehen in der Fahrweise? Wie wird ein netzneutraler, im Netz nicht erkennbarer Speicher tatsächlich von dem Betreiber genutzt, dass er im Netz nicht auffällt?
Also wie gesagt, na, ich würde so sagen, dass wir würden, also in der Endausbaustufe, na, würden wir dem Speicherbetreiber eine Art Hüllkurve mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf dynamisch vorgeben, wann er einspeisen und wann er ausspeisen darf, ne? Oder einspeichern und ausspeichern darf. Ne? Da müssen wir aufpassen, wie immer die Logik ist. Genau, einspeichern, ausspeichern darf. In Abhängigkeit davon, wie denn eigentlich in der Netzregion halt die Einspeisung durch PV zum Beispiel ist. Ne? Also wenn wir sagen, also morgen gibt es einen sehr sonnigen Tag, da knallen die PV-Anlagen voll rein. Also da bitte nicht auch noch ausspeichern. Ja, und umgekehrt, wir wissen, es wird Abend, es wird Nacht, ne? Die Solarglockenkurve, glaube ich, kennt jeder aus seiner App, wer eine PV-Anlage hat. So sieht die Lastkurve beim Bayernwerk auch aus. Ja? Nur vielleicht in anderen Dimensionen. Also man muss sich vorstellen, dass wir im Maximum 13.000 Megawatt PV-Leistung aufnehmen. 13.000, also in der alten Welt hätte man gesagt 10 Kernkraftwerksblöcke. Und von morgens 7 Uhr, ne, bis abends 7 Uhr, sage ich mal. Und danach wechselt es natürlich wieder und wir beziehen. Und natürlich dann könnte so ein Speicher dann auch wieder ausspeisen. Man muss halt aber immer die Netzregion betrachten, ne? Weil steht da ein Windrad, steht da eine Biomasseanlage, dann wird das Ganze schon immer so einfach. Ne? Aber so wäre die Grundlogik im Endeffekt.
Ja, und da ziehen dann ja auch noch die ganzen Verbraucher rein. Wenn ich jetzt da Schwerindustriestandort habe, der zieht ja per se erstmal ein bisschen mehr Strom und auch mehr Blindleistung, mehr Netzstützung, die erforderlich etc. pp. Aber Andreas, du sprichst jetzt ja ganz viel von regulatorischen Themen, die ja zum Teil ja auf eurem Level als Bayernwerk regeln könnt, aber viele Dinge ja auch euch von anderer Seite vorgegeben werden. Wo siehst du denn da eigentlich die größten Herausforderungen?
Ja, also ich glaube, es fängt schon mal damit an, dass diese Begriffe, die wir jetzt immer so fleißig hin und her diskutieren, überhaupt nicht definiert sind. Und jeder so ein bisschen was anders unter netzdienlich, unter netzneutral und marktdienlich oder netzbelastend. Systemdienlichkeit ist dann auch noch ein Begriff, der immer fällt. Also ich glaube, wir würden uns schon mal sehr viel helfen, wenn solche Begriffe wirklich definiert würden. Und dann wäre mein persönlich größter Wunsch eigentlich, um die netzdienlichen Speicher dann auch voranzukriegen, dass man sagt, übertrag's doch in die Risikosphäre des Netzbetreibers, ob er einen netzdienlichen Speicher ausschreibt oder sein Netz ausbaut. Ich kann das ja immer über einen entsprechend gut eingestellten Effizienzvergleich, hätte ich jetzt gesagt, ne, wieder ausgleichen. Dass wir eben nicht jedes Mal uns unterhalten müssen, ob das geht oder nicht. Aber das wären so Schritte, glaube ich, die man bei Speicher gehen muss. Bei den Größeren, bei den Kleineren dann vor allen Dingen aber auch Nutzen statt Abregeln. Ja, also es gibt ja diesen berühmten Paragraph 13k im ENWG. Ich bin kein Jurist, aber ich denke mir immer, naja, wenn es ein Paragraph 13k gibt und das noch bis O oder so weitergeht, weiß man schon, da ist irgendwas faul. Ne? Und der Paragraph 13k hat, glaube ich, 3 Seiten. Nutzen statt Abregeln. Ist doch völlig klar, dass das keine Anwendung finden wird. Aber genau da müssen wir hin, weil wir natürlich in Regionen, wo bei uns massiv PV halt ausgebaut wird, wir nennen es liebevoll unseren Sonnengürtel, ne? Der so in Bayern, über die Mitte Bayern sich nach Osten erstreckt, da ist es natürlich wichtig, eigentlich Kundenbezugslast ans Netz zu kriegen und die am besten natürlich dann ihre Spitze haben, wenn die PV auch voll reinknallt, um halt mal Redispatch zu vermeiden.
Perfekte Überleitung, würde ich sagen. Natürlich diese Überbauung mit Grünstromspeichern. Redispatch-Kosten vermeiden. Der Redispatch ist natürlich eine heiße Diskussion. Wir haben auch hier Anlagen in den Regionen, die halt starke Regelzeiten haben. Waren dann alle, glaube ich, auch sehr stark überrascht mit den durch den Zubau auch stark verursachten Negativ. Preisen, die natürlich auch in die Investitionen voll hinein gerechnet werden müssen und alles ein bisschen schwieriger machen. Aber der Grünstromspeicher an und für sich selbst hat natürlich einen tollen Nutzen. Jetzt haben wir nur ein großes Problem. Wir dürfen aktuell ja den Redispatch nicht wirklich laden. Und da, glaube ich, knappern alle daran und wollen auch alle Lösungen finden. vor allem auch im Großanlagenbau ist es ein Vermarktungsthema. Also wir haben ja klassischerweise auch bei uns im Unternehmen wenig EEG, viel PPA-Offtake, der Klassiker mittlerweile, aber PV-only, wenn man es so nennen darf, das geht halt nicht mehr vom Profil. Also ich muss ein Hybrid Projekt bauen mit einem Grünstromspeicher im Großanlagenbau, um wirklich ein Profil attraktiv für den Markt zu machen. Die Nachfrage ist hoch, aber es ist immer natürlich schon, Gott sei Dank sind jetzt die ersten Verträge raus, der Grünstromspeicher, aber es ist immer noch dieses Laden im Redispatch-Fall. Ist einfach ein schwieriges Thema. Messtechnisch geht's, regulatorisch ist es ein anderes Thema, abrechnungstechnisch ist es die nächste Herausforderung. Und da sehen wir schon so, die Schwierigkeit dieser Entwicklung, die muss einfach rasanter gehen, weil wir würden ja durch den Zubau von massiven Speicherkapazitäten im Grünstrombereich, also als privatwirtschaftlich, das wäre schon mal gut, und es würde natürlich den volkswirtschaftlichen Nutzen, dieses Einspeichern statt Abregeln, verstärken. Und es ist technisch mit der Regelung am Netzverknüpfungspunkt und immer auf Wechselrichterebene. Es ist auch möglich, aber man kann das halt alles ein bisschen schwammig interpretieren und wir sehen das schon auch. Aber da kann ich jetzt mal eine Lanze für die Netzbetreiber auch brechen, tatsächlich. Es ist ein Dialog da. Also es wird versucht, schon zu verstehen, auch in verschiedenen Netzgebieten, wie bekommen wir diese Kapazitäten in die Überbauung. Und tatsächlich haben wir jetzt auch in den letzten 4 Wochen viele Fortschritte gemacht, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, wir vermarkten halt jetzt ohne Berücksichtigung des Redispatches. Das ist natürlich nicht das Ziel, das muss verbessert werden. Also das ist klare Bitte, klare Devise auch an die Bundesnetzagentur. Da kann man über Fahrweise dann natürlich diskutieren, was ja auch sinnvoll wäre, weil Fahrpläne geben Flexibilität und auch natürlich ein bisschen Voraussicht und würden natürlich dann auch wieder Vorteile bringen für mehr Aufnahme unter. Und da glaube ich, da ist ein bisschen da reibt sich's noch, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wobei für uns auch ganz klar, also manchmal denken wir sind auch gut im Erfinden von Begriffen, aber wir nennen es Gartenzaunprinzip. Also im Endeffekt heißt es, wir wollen dahin kommen, dass wir am Übergabepunkt regeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. In dem Fall, aber vor allen Dingen auch für die ganz, ganz vielen kleinen Anlagen, die halt im Eigenverbrauch sind, wo der Kunde natürlich kein Verständnis dafür hat. Wenn wir abregeln, kann er seinen Speicher nicht aufladen. Das ist ja, also finde ich auch doof, wenn es bei mir passiert. Warum kommt es? Es kommt eben aus einer Welt, wo wir die Regelungstechnik nach Gesetzeslage eben aufgebaut haben und eben auf dem Wechselrichter regeln mussten. Da müssen wir weg, weil das ist auch eine Akzeptanzfrage für die Energiewende. Also Regeln am Gartenzaun. Und wenn wir uns das als Leitschnur vornehmen, glaube ich, da können wir diese ganzen Themen auch entsprechend lösen. Und wenn wir schon bei der Regulatorik sind, was ich mir wünschen würde, ist, dass der Gesetzgeber diese Gartenzaunlogik tatsächlich auch im ENWG einbaut und wenn das Smart Meter kommt, dann haben wir das im kleinen Anlagenbereich, aber auch für die Altanlagen. Also unser Vorschlag ist, wir lassen dem Anlagenbetreiber, kann mit seinem Elektriker die Steuerungstechnik neu verdrahten für den Netzverknüpfungspunkt und dafür verzichtet er auf die Abrechnung, auf die Entschädigung. Weil das Problem natürlich ist, mit der ganzen Messtechnik, die in normalen Kleinanlagen verbaut ist, bringst du das nicht auseinander. Ne? Also das wäre so ein ganz einfacher Weg, wo man, glaube ich, so ein Gartenzaunprinzip dann schon mal umsetzen kann.
Es ist an verschiedener Stelle jetzt das Thema gefallen, Technik wird oder Umsetzung voranschreitende Energiewende wird durch Regulatorik begrenzt. Christoph, du hast gesagt, Einspeisen während Redispatch technisch machbar, aus meiner Sicht zwingend notwendig, allein um die Akzeptanz auch der Energiewende insgesamt in der Bevölkerung tatsächlich weiter voranzutreiben. Wenn man Zahlen liest, von wegen im letzten Jahr Redispatch allein für Erneuerbare 400 Millionen, insgesamt mehr als 2 Milliarden, das ist tatsächlich der breiten Masse nicht zu verkaufen. Da drängt sich mir immer die Frage auf, inwieweit ist Regulatorik, dient dem Schutz der Technik im Sinne von Netzbetrieb ist sensibel. Netzbetrieb muss aufrechterhalten werden. Netzbetrieb, konstanter Netzbetrieb mit Ausfallzeiten von weniger als 10 Minuten im Jahr ist ein wirtschaftliches Asset in diesem Land. Inwieweit dient also die Regulatorik diesem Asset? Für mich nachvollziehbar, aber ich habe auf der anderen Seite auch den Eindruck, es gibt verdammt viel Regulatorik, die verfolgt dieses Ziel gar nicht. Welche Ziele damit verfolgt werden, lasse ich mal außen vor. Von der ich aber tatsächlich sage, das wäre doch eigentlich das allererste, was man über Bord kippen sollte, wenn das insgesamt eine Regulatorik ist, die der Energiewende und damit auch dem volkswirtschaftlichen Erfolg im Wege steht.
Mhm. Also wenn ich kurz anfangen darf, also ist natürlich klar, ne? Ich als Netzbetreiber werde sagen, es ist unsere Verantwortung, für die Netzsicherheit zu sorgen. Und das ist unser höchstes Gut. Deswegen, ich finde diese Diskussion ein bisschen schräg, so die Netzbetreiber sind gegen Speicher, die man häufig hört. Überhaupt nicht. Sondern unser Punkt ist, wir müssen dieses Netz stabil halten. Das ist unser Auftrag und unsere Verantwortung. Und nur deswegen reden wir über Gradienten, was können wir da verantworten, reden über die Vorgaben. Also ich persönlich und ich kenne auch niemanden beim Bayernwerk, der irgendwas gegen Speicher hat. Im Gegenteil, ne, durch diese Logik, Bayern ist Sonnenland und muss zum Speicherland werden. Ne? Ich habe es ja, wir haben es im Vorgespräch kurz angesprochen und der Satz, glaube ich, stimmt und ist richtig und wichtig. Aber natürlich unter der Voraussetzung, dass es netzsicher läuft. Also das ist unsere absolute Basis. Aber ich glaube auch, dass viele regulatorischen Vorgaben, die dann eher den Markt und den Zusammenspiel des Ganzen betreffen, der einzelnen Akteure betreffen, vielleicht nicht mehr so ganz passend sind. Ne? Ich habe vorher gesagt, Erneuerbare entfesseln, Netze entfesseln. Jetzt geht es eigentlich darum, das neue Energiesystem zu entfesseln. Wir sind eigentlich schon in der nächsten Stufe. Und ich glaube schon, dass wir in der letzten Zeit, wir haben den Erfolg der Energiewende daran gemessen, na, wie viele PV-Anlagen wir wieder aufgestellt haben oder Windräder. Das ist nicht mehr das Thema. Sondern das Thema ist, wie kriegen wir dieses neue Energiesystem wirklich ans Laufen? Und ich kann Großkraftwerken und Kernkraftwerken nachweinen oder nicht. Die sind jedenfalls nicht mehr da. Sondern ich muss dieses neue Energiesystem gestalten. Und das ist, glaube ich, die Denkweise, den Ansatz, den wir voranbringen sollen. Und dann stellen sie eben genau solche Fragen, Gartenzaunprinzip. Wie kann eigentlich ein Netzbetreiber Speicher netzdienlich einsetzen? Und das sind einfach jetzt neue Fragen, die auftauchen, die man schleunigst beantworten müssen. Ne?
Das Gartenzaunprinzip, ja, verstehen wir alle, glaube ich. Macht da auch in einem gewissen Maße Sinn. Ich glaube, die Gesellschaft muss sich einfach ein bisschen ändern mit der Einstellung zu dem Thema Energiewende, zu den Themen. Aber wir brauchen durch die Regulatorik kann man natürlich schon einen Vorteil auch. Investitionen können geplant werden. Weil wenn man ein bisschen Bürokratismus braucht man, ansonsten hat man keine Sicherheit und das ist in Deutschland schon gut. Auch wenn es wir halt wieder zu gut gemeint haben. Also muss man auch ehrlicherweise sagen, das uns dann manchmal behindert, aber da glaube ich, ziehen alle jetzt schon an einem Strang. Man sieht natürlich auch, die Weltpolitik hat da Einfluss drauf. Man muss regionaler denken, man muss dementsprechend natürlich auch den Ausbau massiv nochmal vorantreiben. Also der wird nicht weggehen. Das ist, glaube ich, auch schon die Erkenntnis, auch wenn man sich das wünscht, dass das alles ein bisschen langsamer werden würde. Es wird nicht so sein, weil die Elektrifizierung dermaßen schnell voranschreitet mit der KI-Revolution im Hintergrund, das überholt uns förmlich. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Zubau wird noch schneller werden. Er wird flexibler werden. Die Unternehmen sind bereit, Milliarden auch zu investieren, genauso wie die Netzbetreiber, in diese Flexibilisierung, in diese Energieerzeugung, Kraftwerke. Aber es muss halt alles in doppelter Geschwindigkeit sein. Und das überfordert uns, glaube ich, allgemein hier auch als Gesellschaft. Wir sehen das ja auch im Unternehmen. Es ist tatsächlich einfach wenig Zeit. Und das ist halt so, das ist der Markt, das ist die Weltlage. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das Thema, wo ich manchmal das Gefühl habe, jetzt außerhalb dem ganzen System, das treibt uns natürlich schon auch enorm. Und wir als Unternehmen stehen ja zu dem Standort. Wir haben letztes Jahr 660 Kilometer Mittelspannungsleitung gebaut. Also es ist jetzt auch nicht so wenig, würde ich sagen. Aber man merkt halt einfach, es hängen so viele Themen zusammen. Man hat natürlich die Abstimmung der Netzbetreiber, der Energieerzeuger und die Digitalisierung haben wir halt in dem Moment auch mit den Smart Mietern. Ehrlicherweise, im Großanlagenbau sind wir da besser. Aber in den kleinen Flexibilisierungen, da haben wir doch was vergessen.
Da sind wir ja auch, ich sag mal, eigentlich bei der Thematik, um dann zu einem Abschluss zu kommen auch. Was muss denn kurzfristig passieren, damit wir A, Speicher schneller ins System bringen können und B, auch den Energiestandort Deutschland dadurch maximal unterstützen können?
Gute Frage, sehr gut. Und ich glaube, die Antwort haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Wir müssen den Grünstromspeicher massiv in den Markt bringen. Also das ist das einzige Allheilmittel, das jetzt wirklich hilft, weil da habe ich hinterm Gartenzaun, kann ich ja so viel Speicher bauen, wie ich als Unternehmen verkrafte, wirtschaftlich darstellen kann, bis die Speicherpreise noch günstiger werden, mehr Kilowatt. Wir bauen ja mittlerweile, denkt man schon, 6-Stunden-Systeme an, teilweise 8-Stunden-Systeme sind in der Diskussion, weil es einfach sinnvoll ist. Und hinter dem Zähler oder hinter dem Netzverknüpfungspunkt, da ist ja natürlich auch die Regelung dann ganz klar geklärt. Entschädigungsthema Redispatch ist natürlich noch so ein Thema, das muss man lösen, aber es wird jetzt schneller gehen und es geht voran. Und das würde helfen. Das würde wirklich so eine Quick-Win-Situation in allen Netzgebieten, aber speziell auch hier in Bayern, weil man einfach die Mittagskurve mit dem Grünstromspeicher abfahren. Und das ist, glaube ich, die einhellige Meinung.
Ich glaube, das sind wir genau einer Meinung. Ich habe hab auch so 2008 oder so in der Energiewirtschaft angefangen und da gab es schon die Diskussion, ne, sollte man nicht neben jeder PV-Anlage und Windrad einen Speicher stellen. Ne? Das war damals völlig absurd, ne, weil der Speicher natürlich wahnsinnig teuer war und das ein Business Case für alle Anlagen sofort kaputt gemacht hätte. Aber ich glaube, heute würde ich schon sagen, es darf eigentlich keine PV-Anlage mehr ohne Speicher ans Netz gehen. Genau in dem Sinn, wie du sagst, ne? Und vielleicht sogar sozusagen Grünstromspeicher nachverdichtet werden, um da halt möglichst schnell Speicher ins Netz zu bekommen. Es gibt auch natürlich aus unserer Sicht jetzt dann noch das Thema Industriespeicher, die haben eine ähnliche Logik, ne? Also das heißt, sie sind auch hinter dem Netzverknüpfungspunkt. Und auch da, glaube ich, gibt es noch Potenzial, wo sich dann halt auch unsere Industriekunden, Gewerbekunden entsprechend optimieren könnten.
Ich habe zu diesem Thema eine etwas provokante These, die ich jetzt dann doch nicht ganz runterschlucken möchte, aber einfach mal auf den Tisch legen will. Ich persönlich sehe einen Hemmschuh, einen Bremsklotz, allein in dem Umstand der hohen Anzahl von Netzbetreibern. Und ich verstehe nur bedingt, dass wir wesentliche Grundversorgungsinfrastrukturen in diesem Land in zentraler staatlicher Hand haben und ausgerechnet in dem Thema Energie, welches heute so hoch gehalten wird als eines der wesentlichsten Güter dieses Landes, das Spiel dem freien Markt überlassen, bei dem wir, so wie es heißt, über 800 Netzbetreiber in diesem Land haben. Es gibt Leute, die sagen, wir wissen es noch nicht mal ganz genau, wie viele es überhaupt sind. Wo ich mir da denke, wenn man allein dort mal zentralistisch, egal wie auch ausgestaltet, aber zentralistisch und des Föderalismus etwas ausbremsend die Hand anlegen würde, könnten wir auch dort jede Menge an Geschwindigkeit, an Planungssicherheit, an Investitionssicherheit gewinnen. Das würde natürlich auf der einen Seite tatsächlich bedeuten, Frage Christoph, welche Auswirkungen hat das bei euch? Und Andreas, dass du dich hinstellst und sagst, ich auf einmal verstaatlich finde ich jetzt auch nicht ganz toll, kann ich nachvollziehen, absolut. Aber volkswirtschaftlich betrachtet, ehrlich gestanden, steht da bei mir ein großes Fragezeichen im Hinterkopf, von dem ich immer denke, why?
Ja, Dirk, ich gebe dir recht, dass das natürlich eine gute Frage. Allgemein glaube ich, also unserer Sicht, wir agieren ja deutschlandweit. Wir haben ja mit vielen, vielen Netzbetreibern, kleinen, großen, professionellen, weniger digitalen Netzbetreibern und, viel zu tun. Stadtwerke ist auch ein gutes Beispiel, die natürlich dann wieder auf den VMB zugehen und dann die Übertragungsnetzbetreiber. Es ist ein Sammelsurium, eine gewisse Konsolidierung, glaube ich, ist notwendig. Das ist jetzt meine persönliche Meinung nur, weil es einfach Synergien heben würde. Es wird nicht überall funktionieren. Und ich glaube auch, dass die kleineren Netzbetreiber, wir haben ja Fachkräftethematiken irgendwo ja auch, den Netzausbau, das Ganze zu stemmen, in der Geschwindigkeit sich selbst zu transformieren, das wird schwierig genug. Und auf unserer Seite, ob es das Leben dann leichter macht, wenn es nicht 866, sondern 500 sind oder 400, ich glaube, die Digitalisierung würde einiges erleichtern. Das hilft uns einfach. Auch dieses Thema Windhund-Prinzip haben wir heute noch gar nicht besprochen. Ist ja auch ein ganzer Thema für sich, Reifegradverfahren. Also wir sind ja dafür, weil dieser Wildwest-Mechanismus im Moment natürlich im Markt nicht allen nicht gut tut. Allen. Aber zurückzukommen auf die Netzbetreiber. Wir sehen einfach, dass kleinere Netzbetreiber sich nicht mehr zu helfen wissen und dann eher in die Schockstarre ein bisschen versinken. Es gibt Innovative auch, aber das wollen wir eigentlich vermeiden, dass auch was vorwärts geht. Und da würde ich aber jetzt das Wort zum Netzbetreiber rüberschmeißen. Andreas, was sagst denn du dazu?
Also erstmal weiß ich nicht, ne, ob Verstaatlichung so das Allheilmittel ist. Also es gibt, glaube ich, staatliche Infrastrukturbetriebe, die jetzt nicht unbedingt ein Vorbild für Stromnetz sind, ne, wo man, glaube ich, in Ausfallzeiten oder Verspätungen im Stromnetz nicht leben wollen. Ne? Auf der einen Seite sehen wir natürlich die Tendenz, ne, auf der Übertragungsnetzebene, dass sich der Staat entsprechend beteiligt und sich da die Zugriff auf die kritische Infrastruktur auch sichert. Also ich weiß gar nicht, ob das entscheidend ist. Ich glaube, dass der Investitionsbedarf, ne, den ich jetzt mal nur ein bisschen skizziert habe, ne, mit 2 Milliarden allein beim Bayernwerk, wo wir fürs Netz ausgeben pro Jahr, ne, was der Investitionsbedarf, der in den nächsten Jahren auf uns zugibt, kommt, da braucht man privates Kapital dafür, um das stemmen zu können. Ich glaube, das ist rein staatlich, könnte ich mir relativ schwierig vorstellen. Ne. Bei der Vielfalt der Netzbetreiber würde ich sagen, naja, also wir als Bayernwerk haben 170 nachgelagerte Netzbetreiber. Und da würde ich auch sagen, wie du, das Bild ist da sehr unterschiedlich. Ne? Wir haben sehr, sehr, sehr innovative kleine Netzbetreiber, wo wir hinfahren, ne, und schauen, was die alles machen und überlegen, was kann man davon vom Kleinen auch aufs Große lernen. Und andere. Ne? Also wir versuchen natürlich schon über das Bayernwerk da auch einen engen Dialog mit unseren nachgelagerten Netzbetreiber zu gehen und so ein bisschen auch halt die Themen dann zu verbreitern. Wir haben zum Beispiel ein Netzbetreiberforum, ne, wo wir dann einfach auch Themen dann versuchen, auch den Nachgelagerten nahe zu bringen. Also ich glaube, da gibt es schon, vielleicht müssen wir noch ein bisschen stärker werden in den Kooperationsmechanismen, dass wir da zu einer guten Lösung kommen. Genau.
Bleiben Sie stets auf dem Laufenden und abonnieren Sie Buttonlow. Werden Sie Teil unserer Community, die seit vielen Jahren Bestandteil der erneuerbaren Energien in Europa ist.
Buttonlow finden Sie überall dort, wo es Postkarten gibt.
Halt, Micha!
Ja, wo es Podcasts gibt. Richtig. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie neugierig und engagiert. Michael Nöding
und Dirk Voges.